England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Mein Name ist Franka Lehfeld. Ich bin Journalistin, Unternehmerin, Bestseller-Autorin und darf heute bei Alexander im Podcast zu Gast sein. Ich freue mich sehr auf eine neue Folge Britpod und los geht's.
Heute präsentieren wir beim Britpod eine Frau, ich sage immer, eines der schönsten Gesichter des deutschen Fernsehens. Sie hat uns dort lange Nachrichten bei RTL verkauft. Sie ist Journalistin, sie ist Unternehmerin, Medienunternehmerin und einfach eine kluge Frau, die immer viel zu sagen hat. Heute zu Gast beim Britpod, Franka Lehfeld. Ich grüße dich herzlich.
Hi Alex, danke, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Was ist deine Beziehung, fragen sich bestimmt jetzt viele, auch zu England? Da gibt's nämlich was ganz Spezielles bei dir.
Biografisch gibt es etwas ganz Spezielles und darüber hinaus eine große Liebe und Zuneigung zu diesem Land, zu dieser Insel. Zunächst aber bin ich, und damals gab es ja noch die 13 Jahre Schule bis zum Abitur, und ich habe meine 11. Klasse in Großbritannien, genauer genommen in London im Speckgürtel, verbracht und bin nach Mill Hill auf die Schule und habe sozusagen im britischen Schulsystem meine 11. Klasse gemacht. Und das war eine großartige Erfahrung, die mich bis heute an dieses Land bindet und meine Begeisterung dafür entfacht. Hat.
Stimmt das, dass du irgendwie auch einen Bachelor mit Hotelfach und so weiter gemacht hast?
Ja. Habe ich, genau, später dann. Und ich habe zwar in der Schweiz studiert, in der Nähe des Genfer Sees, aber ich habe dann mein praktisches Semester in London verbracht und habe im Landmark Hotel im Zentrum 6 Monate lang gearbeitet. Genau.
Das berühmte Landmark Hotel, was da so alles ein- und ausgeht, da war ich auch schon zu Gast. Finde ich ein tolles 5-Sterne-Haus ist das ja eigentlich.
Ja, oder? Und das ist eben genau das, was wir in Deutschland nicht haben. Es hat diese wahnsinnige Kultur, diese Afternoon Tea und wie das zelebriert wird. Mir wurde dort erst bewusst, dass das eben kein wir essen mal einen Scone und setzen uns nett hin Gedöns ist, sondern die Briten haben da einfach wirklich eine Tradition, einen Bezug zu, und es hat einen festen Bestandteil. Und wenn wir gesehen haben, dass Samstag und Sonntag der Afternoon Tea overbooked war, weil das ja wirklich für die Familie, für Freunde ein echtes Happening ist. Man trifft sich da, ja. Und das fand ich großartig, das zu erleben, ein ganz anderer Einblick in dieses Land, auch in diese Kultur.
Bei dir startet das Frühstück mit Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Ach, aber Tee ist dann irgendwann auch dran, oder?
Ich versuche mich umzuerziehen, weil meine Eltern mir immer sagen, allerdings nicht den klassischen schwarzen Grey, ja, sondern meine Eltern sagen mir immer, trink grünen Tee, Kind, das ist so gesund. Die sind irgendwann umgestiegen, und da gab es bei uns im Haushalt schon, als ich noch zu Hause gewohnt habe, auf einmal keinen Kaffee mehr, sondern nur noch grünen Tee. Ich bin da leider noch nicht angekommen, vielleicht muss ich noch älter werden.
Dann musst du ja sofort nehmen mit Mason, da hast du ja alle Auswahl an Tees, die man sich überhaupt vorstellen kann. Mein Lieblingstee ist jetzt neuerdings der Rauchtee Lapsang Soul.
Wow.
Manche sagen, riecht wie eine Zigarre und schmeckt wie alte Socken. Ich liebe ihn.
Klingt nicht sonderlich britisch.
Ja, aber Lapsang Soong, das haben die Briten sozusagen aus Indien geholt.
Okay.
Und mittlerweile kommt er dann aus Japan. Aber so eine Tea Time, wenn du Tea Time nicht nur serviert, sondern miterlebt hast, hast du das irgendwie in dein persönliches Leben noch übernommen? Oder gibt es sowas hier in Deutschland nicht mehr bei dir?
Also ich habe jetzt ehrlicherweise aktuell in meinem Leben nicht die Zeit, mich nachmittags so zu einem Tee niederzulassen und noch ein paar Scones und eine Etagere mit Delikatessen zu bestellen oder anzurichten. Ja, dementsprechend, ich finde das faszinierend. Ich mache das auch, wenn ich, meine beste Freundin lebt in London, ich bin regelmäßig dort.
Ah.
Und wenn wir so die Zeit haben, dann mal uns an einem Sonntag irgendwo hinzusetzen und das aufzuholen, was wir die letzten Monate miteinander nicht besprechen konnten, dann zeigt sie mir so die Places. Es müssen gar nicht ja immer Hotels sein. Es gibt ja auch wunderschöne alte Cafés. Ich mag ja eh das Traditionelle in London wahnsinnig gerne. Und ja, dann setzen wir uns hin und machen mal so eine klassische Afternoon-Tea-Session. Aber das ist dann doch eher die Ausnahme als die Regel.
Du ja als top ausgebildete Journalistin hast sicherlich auch das BBC-Programm dann gerne verfolgt. Ist das noch ein Role Model für dich, BBC, was man so sieht?
Ja, interessant, dass du das fragst. Ich habe gerade noch einen Vortrag von mir gelesen, weil ich guckte und mich informierte, sowas könnte ich bei einer anderen Gelegenheit vielleicht noch mit aufgreifen. Und da war mir aufgefallen, dass ich die BBC noch im Mai diesen Jahres im Rahmen der OMR als Positivbeispiel genannt hatte, dafür, dass die eben sehr strikt trennen, Verbindungen zwischen, ich nenne es mal Kommentator und Moderator, aber darüber hinaus einfach auch sagen, nicht nur der Nachrichtenmoderator, sondern einfach die Gesichter, die bei uns on air sind, das ist vertraglich in deren Statuten geregelt, diese Menschen präsentieren sich zum Beispiel in den sozialen Netzwerken nicht mit eigenen Meinungen. Ja, dafür gibt es eben Menschen, die genau diese Aufgabe haben.
Das wusste ich gar nicht. Sehr interessant.
Also die BBC war da vorbildlich. Ja, die haben eben genau das, was in Amerika ja sowohl zum Geschäftsmodell als auch in einigen Punkten zum Problem geworden ist, dieses Verschwimmen von der Berichterstattung und des gekennzeichneten Kommentars, was ja jetzt mal rein von den journalistischen Standards her getrennt ist. Das ist ja in Amerika zum Problem geworden, kannst du ja heute kaum noch trennen. Und in Deutschland gibt es ja auch ab und an in einigen Fällen, wo man sagt, hier verschwimmen die Grenzen sehr stark, jetzt ja auch mit der ganzen Creator Economy, die da noch mit reinkommt. Mhm. Auf jeden Fall ist diese Trennlinie oftmals schwer noch nachzuvollziehen oder sie wird manchmal auch bewusst aufgehoben, glaube ich, weil es natürlich klickt und funktioniert. Und da ist die BBC eben über Jahre ein sehr positives Beispiel gewesen, ein Vorbild, wie man es auch machen kann. Das fand ich wirklich immer so als auch eine Art Leuchtturm im Journalismus. Und jetzt, wo wir gerade über das Thema Donald Trump, Dokumentation, der BBC-Chef, der seinen Posten geräumt hat.
Ja. Absolut. Nachrichtenchefin weg, BBC-Chef weg. Ja. Es werden Posten vielleicht dort frei, da soll sie sich mal bewerben. Bist ja Native-Speakerin jetzt.
Ja, also wenn du einen Draht hast, schick mir den Kontakt, ich rufe mal an.
Aber kannst du das nachvollziehen als Journalistin auch, weil die da ein Trump-Interview zusammengeschnitten haben sollen, was irgendwie 4 Minuten fehlerhaft drin hat, wo man das Gefühl hat, er hätte direkt zum Aufruhr fürs Kapitol, zum Aufstand aufgerufen. Ist das für dich etwas, wo du sagst, ja, kann ich nachvollziehen oder
Nein.
eher nicht?
Ich kann daran gar nichts nachvollziehen. Kein guter Journalist sollte daran irgendetwas nachvollziehen können. Es ist Täuschung. Es ist in meinen Augen eine Form des puren Aktivismus, weil was dahinter steht, ist ja ganz klar, ein Bild eines Mannes noch zu verstärken. Ich würde gar nicht sagen zu zeichnen, weil es ist ja schon gezeichnet in eine ganz spezielle Richtung, aber es noch einmal zu verstärken und zu intensivieren, wie schrecklich er wirklich ist. Und es ist als Medienkonsument definitiv schwierig heutzutage, ein echtes Bild von Donald Trump zu gewinnen oder sich ein eigenes Bild bilden zu können, weil das ist ja nur ein Fall, das ist ein sehr extremer Fall. Aber die Berichterstattung über Donald Trump, und ich möchte diesen Mann nicht reinwaschen oder in Schutz nehmen, das ist nicht mein Anliegen, aber es geht darum, finde ich, in jedem Fall, wie es immer ist, du bist erstmal in allererster Linie als Journalist dazu da, im Nachrichtenbereich, dass du die Fakten sammelst, dass du kein Aktivist bist, dass du dich mit nichts gemein machst, auch nicht mit einer guten Sache, sondern dass du vorträgst und eine objektive Berichterstattung ermöglichst. Und das ist im Fall Donald Trump ja kaum möglich. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Daran hinkt und krankt der Journalismus seit Jahren, nicht nur im Fall von Donald Trump. Und es ist letzten Endes eine Investition in Glaubwürdigkeit, wenn der Journalismus es schafft, erstmal die Fakten neutral, objektiv zu überbringen und dass der Zuschauer, der Medienkonsument, der Leser, die Videokonsumentin sich ein eigenes Bild der Lage machen kann. Und danach kannst du ja immer noch arbeiten mit Kommentatoren, mit Einordnungen, mit Bewertungen. Dagegen hat niemand was. Aber die Trennung dieser beiden Bereiche, die ist im Fall von Donald Trump in so vielen einzelnen Aspekten gescheitert, dass natürlich auch das wieder Vertrauen gekostet hat. Und bei der BBC ist es jetzt ein, ich würde sagen, das ist ja gar kein Schaden, das ist ja eine Katastrophe, was da passiert ist.
Das kann man
ist.
Sagen. Und wenn er jetzt noch verklagt, möglicherweise könnte das die BBC die Existenz kosten im Prinzip. Ja. Jetzt müssen wir nochmal bei dir zurückgehen. Du bist ja auch sowas wie eine Influencerin immer gewesen. Vielleicht auch nicht ganz bewusst, aber da du so viel in den Medien zu sagen hast, von Talkshows und den wichtigen Fernsehsendungen, wo man dich gesehen hat mit deiner Meinung, aber auch als Journalistin, die selber Nachrichtenjournalistin bei RTL war und so weiter. Wie konntest du das trennen als Influencer-Star und als Journalistin? Wie hast du das gemacht?
Ich bin ja im klassischen Sinn, definiere Influencer, ich bin kein Influencer. Ich bin eine Journalistin mit Reichweite, zumindest auf dem Instagram-Kanal und auf LinkedIn. Twitter ist nicht so mein Medium, war es auch schon, bevor es X hieß, nicht. Also ich informiere mich, aber ich bin keine, die da sich einmischt. Ich habe nie kommerziell Geld mit meinem Instagram verdient. Also ich habe keine Werbepartner, ich habe zu Zeiten meiner aktiven Reporteranstellung habe ich gar keinen Umsatz mit Instagram gemacht. Heute ist es so, dass ich hier und da gelegentlich, wenn ich Jobs habe, eben eine Partnerschaft habe, die dann auch dort stattfindet. Aber das ist jetzt kein Geschäftsmodell und ich könnte auch nicht mit meinem Instagram leben. Also ich muss schon arbeiten gehen und dementsprechend, das ist mir auch wichtig, das möchte ich nicht. Also ich finde den Job des Influencers fast schon unterschätzt, weil wenn ich was poste, jetzt auch zum Beispiel von unserem Event Women on Top, dann finde ich das immer wahnsinnig anstrengend. Dann musst du diese Posts bauen, dann musst du überlegen, was schreibst du da drunter. Und ich mache das aus einer Art des, ich glaube, du brauchst es heute, aber eher fürs Personal Branding, dass du einen eigenen Kanal hast, auf dem die Menschen dir folgen, auch sehen, wer du bist, was du tust, abseits dessen, was sie dann in den Medien mitbekommen. Und so behandle ich diesen Kanal. Ich habe großen Respekt vor den Leuten, die sagen, ich setze mich da wirklich hin und produziere Videos und mache Meinungsstücke und. Es gibt ja die verschiedensten Themenbereiche. Das bin ich nicht, das habe ich nicht. Ich sehe das wirklich als eine Pflege der Personenmarke.
Aber du bist trotzdem eine Personal Brand geworden, ob freiwillig oder unfreiwillig, das muss man ja durchaus zugeben, obwohl du jetzt auch für große andere Sachen produzierst und deine eigene Firma hast und das läuft ja alles ganz toll. Und trotzdem war aber bei dir der stärkste Wunsch immer, ich will Journalistin werden, aber irgendwann haben deine Eltern gesagt, dann ist nicht so ein sicherer Job damit gegeben, mach noch was anderes?
Ja, also ich habe 2009 Abitur gemacht und zu dieser Zeit steckten wir auch, man kann es ja schon sagen, auch leider, in einer Wirtschafts- bzw. in einer Finanzkrise damals. Und im Journalismus war es so, dass viele festangestellte Journalisten entlassen wurden, dass die in freie Arbeitsverhältnisse wechselten oder auch eben eingespart wurde komplett. Und mein Vater sagte damals, also du musst jetzt nicht in die Arbeitslosigkeit studieren oder dich ausbilden. Und diesbezüglich sagte er immer, mach was, was dir eine Substanz, eine Basis fürs Leben bietet. Wenn du meinst, nach einem Bachelorstudium und vielleicht gerne auch nach einem Master noch eine Ausbildung in Richtung des Journalismus zu machen oder dann auch Journalistin zu werden, dann stehe ich dir nicht im Weg. Aber ich möchte gerne, dass du eine Ausbildung hast, die dir gegebenenfalls, wenn du es eben nicht klappt, auch einen Job und ein Einkommen sichert und damit eben auch eine Unabhängigkeit, dein Leben zu gestalten. Und ich glaube, dass er so insgeheim gedacht hat, dass er die Kuh vom Eis hat. Also ich glaube, er dachte sich so, ja, die macht jetzt mal da in der Schweiz so ein bisschen BWL und Hotelmanagement und die kann doch toll mit Leuten reden, ist doch klasse, super Gastgeberin, das ist doch toll. Ja, aber in mir drin war die ganze Zeit eigentlich ganz klar, dass das jetzt eine Ausbildung ist und dass ich das irgendwo aus einem Vernunftsgedanken mache. Aber mein Herz hat immer für den Journalismus geschlagen. Ich wollte da immer hin und dann habe ich es auch gemacht.
Und somit hast du ja viele Abschlüsse sozusagen. Also Bachelor, wie gesagt, Hotelfach, dann Journalismus. Dann hast du noch die Journalistenschule bekommen. Also
ich habe einen Master in strategischem Marketing, habe das dann in Boston beendet, mein Studium, also das zweite Semester.
Wahnsinn.
Habe dann da auch meine Masterarbeit geschrieben und bin dann zurückgekommen. Und dann habe ich auf, weiß ich noch wie heute, ich saß sonntags auf der Couch und habe irgendwie gescrollt, Ausbildung, Journalistenschule. Ich wusste auch gar nicht jetzt, welche da in Deutschland besonders ist oder auch vor allem, wann die Deadlines sind, sich zu bewerben. Und dann war bei RTL, und ich war immer großer Peter Klöppel-Fan, RTL aktuell war für mich immer mit Klöppel gebrandet. Da sind wir wieder beim Thema. Köpfe ziehen Menschen an den Fernseher oder heute meinetwegen ans Smartphone. Aber es sind am Ende die Köpfe, denen du folgst. Und ich habe RTL geguckt, weil ich Peter Klöppel großartig fand. Nicht, weil ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt bei aktuell besser informiert bin als im ZDF. Ja, und aus dieser Sympathie und auch diesem Vorbild, das Klöppel für mich durchaus ausgestrahlt hat oder repräsentiert hat, habe ich dann mal gedacht, so, okay, was macht denn RTL? Wie kommt man denn da rein? Ja, es sollte wohl so sein, gerade einen großen Banner auf der Homepage. Wir suchen unsere Journalistenschule, castet wieder. Die aktuelle Bewerbungsrunde läuft noch, ich glaube noch 2 Wochen, bewirb dich. Und dann habe ich mich da beworben und es war ein Auswahlverfahren mit 6 Runden, anonymes Bewerbungsverfahren oder ein Prozess, was ich auch großartig finde, das einzige Richtige, dass du eben mit einer Nummer einfach deine Reportage schreibst, deine Recherchen einreichst und es da kein Name draufsteht, finde ich top. Und es hat, glaube ich, noch 4-5 Monate gedauert und ich jipperte immer so, wenn dann die nächste Runde kam, weißt du, die Mail, dann stand oben immer so RTL und ich so, oh mein Gott, ich kriege eine E-Mail von RTL, wie krass. Ja, und dann habe ich da diese 5-6 Runden da mitgemacht und dann hat es geklappt.
Und bist dann irgendwann die politische Chefreporterin geworden.
Das hat dann nochmal einen Moment gedauert, nicht direkt, aber
so schnell
genau.
Nicht, aber da hast du dich ja ganz toll karrieremäßig hochgearbeitet und standst da auch für etwas. Dann hast du mit Heiner Bremer zusammen noch gemacht.
Heiner Bremer ist mein politischer Mentor, Gesicht des RTL
Nachtjournals.
Ja, Heiner hat mich zu dem Journalisten geformt, der ich bin. Das kann ich auch nicht anders sagen. Ich hatte ein Funken Glück, aber Glück muss man sich erarbeiten. Und dementsprechend habe ich, glaube ich, gezeigt oder ausgestrahlt, dass ich wirklich will und dass ich auch vor allem besser werden möchte. Ich meinte oder glaubte nicht, dass ich sonderlich gut oder toll war, sondern ich bin da wirklich hingegangen und habe gesagt, ich möchte eine echt gute Journalistin werden. Und Heiner war damals so, ja, der Grand Monsieur des RTL Berlin Hauptstadtstudios und er kommentierte zu der Zeit noch RTL, er kommentierte NTV und er lief immer mit so einem riesen Packen Zeitung über den Flur, also Print noch. Und dann irgendwann habe ich gedacht, wo sitzt der Mann, der da immer mit diesen ganzen Zeitungen wie so eine Eminenz über die Flügel streitet? Und er saß in seinem Büro und las dann wirklich alle Kommentare von links nach rechts, also von der Taz zur FAZ, zur NZZ, der hat alles gelesen. Und dann habe ich mich irgendwann mal reingesetzt und habe einfach gesagt, wer ich bin und dass ich seine Arbeit toll finde, ihn sehr bewundere. Und dann hat er nicht eine Sekunde, und ich war damals, lass mich nicht lügen, ich war 24, 25. Wahnsinn, ne? Er hat nicht einen Moment gezögert, er hat auch nicht gedacht, was für ein junges Ding und was will die, sondern er hat sofort zu mir gesagt, ja, wie sehen Sie das? Wie sehen Sie das? Damals so drei Themen, die gerade innenpolitisch aktuell waren. Und dann hatte ich gehört hinterher, dass er zu meiner damaligen Chefin dann gesagt hat, ja, die ist nicht blöd. Und dann
ausgedrückt.
Ja, und das war so ein Point, an dem er sich meiner angenommen hat, muss ich wirklich sagen. Das war langsam, fragte er immer wieder so dann die Themen. Und dann ging es eben los, dass er mich wirklich, ich sage auch mal richtig, in die Mangelnamen neuronal, also der hat mich dann sehr kritisiert, aber ich finde Kritik ist Liebe.
Ja.
Und ich habe das große Glück gehabt, die Corona-Pandemie als Schaltreporterin der Früh- und Nachmittagsnachrichten zu begleiten. Das war ja eine absolute Ausnahmesituation. Und Heiner Bremer, ich habe um 6 die erste Schalte gehabt. Die 7 Uhr hat er geguckt zu Hause.
6 Uhr morgens.
Ja, ich hatte immer 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr.
Ja, ne?
Ja, dann haben sie sich auch überlegt, während der Krise, dass man die Nachrichten ja um 5 starten lassen könnte, um das mal zu testen. Da haben wir 5, 6, 7, 8 gemacht. Naja, aber eigentlich war es 6, 7, 8. Und Bremer schlief immer bis 6:30. Und die 7 Uhr Schalte guckte er. Die 8 Uhr guckte er, dann rief er an und dann hat er mich stramm stehen lassen. Das hat er jeden Morgen
über die Krise. Und dann gab es die Manöverkritik hier, die Flurschelte, wie immer so schön sagt.
So ist es.
Ne?
Genau. Und das hat mich
schon geprägt.
Auf den Weg gebracht.
Und irgendwann ist in deinem Buch dann vorgekommen im Bestseller Alte Weise Männer sozusagen.
So
oder Weiße. Weise, Weise,
Weise. Weise, Weise. Weiß ist Weise. Passmann. Weise ist der Gegenentwurf.
Ja, ja, da hat er auch gleich zugesagt, oder?
Ja, klar, weil er natürlich jetzt heute, also ich habe mit ihm auch vorgestern, haben wir Carsten Linnemann den Auftakt dessen Deutschland-Tour gemacht. Da haben wir im Saarland eine Live-Show, also einen Podcast aufgezeichnet und haben zur Innenpolitik und der aktuellen Lage auch zur Rentenreform debattiert. Und das ist heute ist es ein Selbstgänger. Das haben wir uns, glaube ich, miteinander erarbeitet. Ich, dass ich sagen darf, dass er mein Mentor ist, dass er mich da hingebracht hat und er ein Stück weit. Und ich glaube, das ist auch das Tolle übrigens, Generationsdialog. Mhm. Ich nehme ihn überall mit hin, wo es geht. Heiner ist 84 heute.
Wahnsinn, und das würde man auch nicht glauben. Aber der ist so agil noch in jeder Hinsicht und beweglich und so weiter. Das ist toll.
Vor allem im Kopf beweglich. Und ich finde, das ist dann auch die Aufgabe meiner Generation zu sagen, nur weil er in Anführungszeichen im Ruhestand ist, muss man ihn ja nicht dann auch im Ruhestand lassen.
So ist
ich glaube, man muss genau diese Leute immer wieder mitnehmen.
Jetzt warst du ein großer Teil dieses Geschehens im journalistischen Berlin sozusagen und hast darüber berichtet und das sehr neutral immer getan. Und plötzlich haben wir dann in den Medien gelesen, 2018, Franka Lehfeld und Christian Lindner sind ein Paar. Ja, damals noch FDP-Chef und noch kein Finanzminister oder stellvertretender Bundeskanzler. Und irgendwann habt ihr geheiratet, dann war der Bundeskanzler bei eurer Hochzeit und das halbe Kabinett. Hättest du dir sowas jemals träumen lassen, dass es so kommt?
Also träum schon mal gar nicht, weil das ist ja kein Ziel. Also jetzt mal ganz im Ernst.
Ja.
Also ich weiß nicht, das ist
oder hat sich in die Bredouille gebracht von deiner Einstellung her? Da ist die berichtende Journalistin und die ist dann plötzlich mit dem Minister zusammen.
Die Debatte konnte man überall verfolgen. Ich meine, ich habe nach meiner Hochzeit ein sehr großes Interview in der Zeit gegeben damals, um unter anderem das zu rechtfertigen oder zumindest zu erklären, wie ich es sehe. Dementsprechend, das waren die Gäste meines Mannes. Es ist ja nicht so, dass ich irgendeinem Politiker auch damals nicht geschrieben habe, ich lade dich zu meiner Hochzeit ein. Sondern ich sag mal, das ist dann ja auch eine merkwürdige Situation. Ich habe natürlich damals von RTL und auch, ich war ja schon bei Welt, dann bei Axel Springer, Kollegen zu meiner Hochzeit eingeladen, weil das ist ja klar, in deinem Arbeitsumfeld hast du Freunde, Bekannte und den einen oder anderen magst du und lädst ihn ein. So.
Die Konstellation ist ja selten. Auf der
ganz
einen
normal.
Seite die höchste Politik und auf der anderen die höchste Journalistin.
Und dann sagt aber dein Mann, ja, das mache ich auch. Und dann sagst du, ja, wie, wen lädst du denn ein? Dein Büroleiter, ja. Nee, den Bundeskanzler. Ja, und dann kommst du natürlich in eine Situation, wo du sagst, du kannst ja gar nicht sagen zu ihm irgendwie so, hey, das geht nicht, weil es ist ja sein, das ist ja sein Arbeitsumfeld. Jetzt, genau. So, genau. Ja. Und es hat ja auch was, sage ich auch mal ehrlich, jetzt mit einer gewissen Klasse zu tun. Du kannst doch nicht das ignorieren und so sagen, so findet nicht statt oder da halte ich die Tür zu. Also ich finde das ja eigentlich gut, wenn die auch miteinander können. So. Naja, das war damals so und...
Na, ist ja durch die Weltpresse gegangen, das muss man ja nun mal sagen. Ja, wer hat das schon bei seiner Hochzeit, dass er durch die Weltpresse gejagt wird, sozusagen?
Ich hab's mir nicht gewünscht. Also ich hätte, sag ich dir ehrlich, ich hätte drauf verzichten können, weil es die Dinge ja schwieriger macht und nicht leichter. Aber es ist, wie es ist und... Oder es war, wie es war und dementsprechend habe ich dann auch meinen Frieden damit gemacht.
Jetzt warst du ja einerseits die politische First Lady an der Seite eines Bundesministers, auch noch so eines wichtigen, und andererseits bist du weiterhin die Journalistin gewesen. Aber irgendwann hast du dann gesagt, ich muss mich entscheiden.
Ich habe mich nie als First Lady gesehen, also wirklich gar nicht. Ich weiß natürlich, dass ein paar...
Du warst auch beim Bundespräsidenten gesessen und war ein wichtigen Empfang,
eben auch wieder
hast
der
sie
Punkt.
Alle kennengelernt. Ja?
Ja, das ist so. Das ist natürlich dann, du hast ein Privatleben und ein Arbeitsleben und irgendwo verlaufen dann in so einer Konstellation die Linien sehr, ja, es geht halt ineinander über. Wo sind die Trennlinien? Es verschwimmt natürlich, das ist ja klar. Aber in der Tat, und für mich war es irgendwann eben der Moment, 20, wann war das? 23, zwei Jahre her, zu sagen, also ich möchte mich aus dieser Diskussion rausziehen, weil meine Ausbildung und mein Anspruch an Journalismus eben nicht die Debatte darüber ist, mit wem du zusammen bist, sondern es ist die Arbeit, die im Fokus stehen sollte. Und das wurde immer schwieriger.
Und wenn die überlagert wird, eben durch diese anderen Schlagzeilen, weil dann merkst du, wie die Presse von der anderen Seite funktioniert hat, nicht?
Klar, und
obwohl
gleichzeitig...
Obwohl du Kollegin warst, haben sie dich da nicht geschont.
Und gleichzeitig ist es eine Debatte, finde ich, die man auch unabhängig von meiner Person führen muss, weil es war ja damals sehr transparent. Also ich habe diese Beziehung nie kaschiert, geheim gehalten und irgendwann ist sie rausgekommen, sondern ich bin damit von Tag 1 an sehr offen und sehr transparent umgegangen. Wenn wir im journalistischen und politischen Umfeld gucken, gibt es x Vernetzungen, gar nicht mal immer nur eine Beziehung, das auch, aber es gibt ja auch Freundschaften, es gibt Menschen, die sich schon länger kennen oder die den Lebensweg teilen und der eine ist in die Politik und der andere in den Journalismus gekommen. Also es gibt so viel, man muss sich einen Abend vors Borchardt stellen in Berlin. Wenn du siehst, wer miteinander essen geht, dann weißt du, wer sich besser als nur beruflich kennt, sage ich mal. Und das ist gar nicht so transparent, wie es vielleicht in meinem Fall war. Trotzdem findet es jeden Tag statt. Und daher fand ich damals diesen Ansatz, den ich auch verfolgt habe, zu sagen, ich möchte arbeiten, ich möchte meinen Job machen, ich möchte für Franka Lehfeld wahrgenommen werden. Das, soweit ich es durchgezogen habe, zu tun, das finde ich bis heute richtig. Und ich würde auch jeder jungen Frau, die in einer ähnlichen Lage ist oder auch einem jungen Mann, wobei es da sehr fraglich ist, ob wir die Debatte in dieser Art und Weise geführt hätten, immer raten, so, wenn du dir nichts hast zu Schulden kommen lassen, und das war in meinem Fall so, ich hatte nie irgendeine einseitige Berichterstattung, ich habe nie über die FDP berichtet, ich habe nie für sie kommentiert, ich war nie dafür zuständig. Wenn du sauber bleibst, und das hat Bremer mir auch immer gesagt, wenn du sauber bleibst, dann gibt es eigentlich keinen Grund, und nicht darüber berichten zu können. Und ich glaube, wir sind da recht weit gekommen. Und trotzdem habe ich irgendwann gesagt, also ich finde das so anstrengend. Es ist einfach etwas, wo man
ja dann... Ich ziehe mich raus sozusagen.
Genau,
ja.
Ich mache an dem Punkt eine Pause.
Gegeben haben, die sagen, hey, jetzt erst recht brauchen wir die Frau, die sitzt jetzt mit den Staatsmenschen dieser Welt am Tisch,
ja,
die können wir brauchen,
ja,
dass
sein.
die interviewt für uns oder sonst irgend sowas, ja?
Ja,
also in der Trump-Regierung wäre sowas normal. Du siehst, das ist ein Schwiegersohn, der läuft rum, verhandelt hier mit Zelensky und Co. und so weiter. Sowas gibt's in Amerika, aber in Deutschland ist die Zeit dann noch nicht reif dafür, kann man sagen. Ja. Jedenfalls hast du es ja toll geregelt. Jetzt bist du Mama geworden und hast deine Produktionsfirma und hast diesen ganzen Politzirkus hinter dir lassen können, der sicherlich auch nicht unbelastend war für die ganze Familie, vor allem in der Endzeit dieser letzten Regierung. Wie hat man das als junge Mutter überstanden? Kann man sowas gut überstehen?
Also ich fokussiere mich immer maximal auf das, was ich tue. Und für mich war das einfach, ich habe gearbeitet, ich habe mein Business in der Zeit weiter aufgebaut. Ich habe natürlich auch in meinem Privatleben die Themen gehabt, die natürlich alle auch außen mitbekommen haben. Aber ich habe mich immer, und das tue ich auch heute, auf mich konzentriert und habe meine Ziele verfolgt, unabhängig davon, dass ich natürlich auch meinen Mann unterstütze, da muss man nicht drüber sprechen. Aber ich bin nicht diejenige, die jeden Tag vor den Zeitungen und vor den Kommentarspalten sitzt und sich davon lenken oder beeinflussen lässt. Ich habe meinen Fokus, ich habe meine Ziele und die waren gerade im letzten Jahr. Ich meine, ich habe gegründet 2023. Ich habe heute drei Firmen. ich habe mir eine Holdingstruktur gebaut, ich habe eine Produktionsfirma, ich habe eine Firma für meine Publikationen. Meine Produktionsfirma hat ein ganz, ganz tolles Team. Wir sind inzwischen 5 Leute, großartig motivierte, talentierte, von einer Kamerafrau über einen Editor, über eine wirklich super Texterin. Wir sind ein so dynamisches, junges, agiles Team.
Auch ein Mann dabei oder nur
einen,
Damen?
Einen.
Immerhin, aber bitte schön. Die Herrenquote stimmt.
Ich gucke wirklich, ich gucke immer nur auf die Leistung, ich gucke gar nicht aufs Geschlecht, aber es hat sich so ergeben und ich brenne für meine Mannschaft, weil ich so stolz bin, wo die sich auch in diesen 2 Jahren erst 2 Jahre hinentwickelt haben, was wir produzieren, was für eine Arbeitseinstellung da herrscht. Also 7 Tage die Woche, die haben immer Bock und Drive. Im Moment jetzt, wo wir uns gerade unterhalten, sitzen sie schon wieder an der nächsten Produktion, die heute noch geschnitten werden muss und da machen wir gleich weiter. Es ist Sonntag, die könnten auch was anderes tun. Dementsprechend, ich hatte eben auch oder habe eine Verantwortung inzwischen, nicht für mich und ob ich jetzt irgendwie Journalistin bin oder nicht, sondern heute habe ich da einfach auch ein Team. Das sind junge Leute, die natürlich Aufgaben und Motivation brauchen und auch eine Perspektive und sich
die
an
du
Projekten
geben kannst mit deiner Erfahrung.
Das ist mein Job,
schon, ja?
Oder?
Genau,
also
ja.
Da sehe ich mich in der Pflicht und gleichzeitig habe ich auch Gehälter zu zahlen. Punkt. Und da, um auf deine Frage zu antworten, das war auch im letzten Jahr die Situation und da hatte ich einfach wirklich eine Menge zu tun. Und wer in Deutschland gründet, weiß, wie anstrengend auch das ist, bürokratisch. Und ich hatte mit meiner Firma das alles zu sortieren und so hinzustellen, dass ich jetzt sage, das ist ein stabiles, gutes Konstrukt und das macht Sinn. Und ich bin in der Lage, auch die Einkommen dieser Menschen zu bezahlen. Mhm. Damit hatte ich genug zu tun.
Du bist ja eine starke Frau, das weiß man. Bist du auch so eine starke Frau, die einen starken Mann, wie er aus der Politik zurückgetreten ist, auch wieder auffangen konnte und sagen konnte, hey komm, jetzt lass mal, das ist eine irre Zeit gewesen, aber wir kriegen das hin, dass wir wieder ins normale Leben eintauchen können, außerhalb dieser Politikblase?
Puh, also Christian ist ein sehr rationaler Mensch und ja? Diese Option, das hat er ja auch letzte Woche nochmal bei Maischberger gesagt, das war immer da. Der kann ja Umfragen lesen und der wusste, es ist eine Möglichkeit, dass es eben nicht für ein Wählermandat reicht. So, dass der Wähler eben das nicht nochmal bestätigt. Und dass dann nach, ich glaube, es sind es 23 oder 25 Jahre Politik bei ihm, ich weiß es gerade nicht genau, nach so einer langen Zeit man sich auch schon vor einem Wahltag überlegt, wie geht man damit um? Was wäre ein Plan B, was möchte man vielleicht in seinem Leben auch wirklich noch machen? Also auch, was hat man noch für andere Ziele und Leidenschaften? Und dementsprechend.
Aber bist du ein bisschen froh, dass er da auch wieder raus ist? Ist das jetzt ruhiger geworden bei euch? Also schon allein von der Repräsentation, dass man nicht dauernd irgendwo aufschlagen muss?
Du, im Ernst, für mich war das immer so der Punkt. Und das finde ich auch bei Politikern einfach grundsätzlich so. Es gibt ja nichts Wertvolleres und auch Vertrauensspendenderes als in der Demokratie einen Regierungsauftrag oder auch einen Auftrag im Bundestag, im Parlament zu sitzen, zu bekommen. Und dementsprechend hätte ich niemals gesagt, jetzt hör doch mal auf, es ist ja jetzt hier ein bisschen anstrengend, also überhaupt nicht. Das
hast du jemals mit deiner Swada und deinen ganzen Fähigkeiten, die du hast, dran gedacht, selbst mal in die Politik zu gehen? Oder wurdest du gefragt möglicherweise? Und könnte dich das interessieren, auch in der Bundespolitik? Ich glaube, dass du da gute Chancen hättest.
Weiß ich gar nicht, ob ich da gute Chancen hätte. Du musstest dir einfach so wahnsinnig gut überlegen, finde ich persönlich, und das ist ja eigentlich traurig, gar nicht, ob du für eine Sache brennst oder ob du für den Liberalismus oder für was auch immer in deinem Herzen überzeugt bist und das vertreten möchtest, sondern du musst dich ja heute fragen, möchte ich permanent dieser digitalen, gerade Thema Video, auch irgendwie Häme, dieser Debatte, dieser verkürzten Debatte, möchte ich dem ausgesetzt sein? Möchte ich mich dem aussetzen? Es ist ja nicht das Ringen um die beste Idee und die tiefste Auseinandersetzung mit einem Thema und dann die beste Lösung gewinnt. Das wäre ja der Sport, den ich mir für die Politik wünschen würde. Aber heute ist es ja, heute trendet das Thema, morgen das. Die Haltbarkeit von der Debatte, was hat sie heute? 5 Tage, 4 Tage?
Ja,
und dann ist es
ja,
vorbei.
Genau.
Ja, und dann wird der nächste durchs Dorf getrieben. Und ich weiß nicht, ob gute Menschen, also nicht jetzt ich, sondern generell Leute, die eine gute Ausbildung haben, die Quereinsteiger wären, ja, haben die da Bock drauf? Also du musst dir überlegen, die kommen vielleicht aus guten Ausbildungen oder haben Berufserfahrungen oder haben einfach Ideen, wie man was verändern könnte. Und dann sollen die so das auf sich nehmen, dass sie letzten Endes permanent noch nicht mal ihren Gedanken zu Ende formuliert haben und dann wird er schon zerrissen. Und das, finde ich, ist auch eine Kultur, wo wir wirklich in der Gesellschaft drüber nachdenken müssen. Und das ist sowas, wo ich sage, das hindert mich eigentlich schon fast an dem Gedanken, überhaupt zu überlegen. Also ich habe keine Parteimitgliedschaft, ja, habe ich nicht, weil ich einfach sage, also Respekt vor jedem, ja, der es tut. Aber wir müssen anders mit unseren Leuten umgehen, um gute Leute dafür zu begeistern, in die Politik zu gehen.
Wenn wir vorhin von England geredet haben, was hat dir dieses Hotelfach für dein Leben, auch für deine jetzige Karriere möglicherweise beigebracht? Gibt es da etwas, wo du sagst, das hat was Positives für mich auch jetzt als Unternehmerin bewirkt, dass man mal dienen muss vielleicht Leuten?
Du kannst dir genau sagen, ich habe in meinem ersten Praktikum, also innerhalb des Studiums, glaube ich, 40 Toiletten am Tag geputzt.
Ist nicht dein Ernst?
Und das war das Beste, was hätte passieren können. Wirklich, ich hatte im Housekeeping im Frankfurter Hof, das war bevor ich nach London gegangen bin, die erste Station in der Praxis, die habe ich im Housekeeping gemacht. Und es war damals eine Russin, das weiß ich noch wie heute, eine ganz attraktive, gepflegte Frau. Und die war die Chefin des Housekeepings so. Und die hatte den Laden so im Griff. Es war wahrscheinlich so wie bei der Bundeswehr. Ich war nicht bei der Bundeswehr, aber ich würde es mal damit vergleichen. Und die hat gesagt, wenn du gut putzt und schnell bist, kommst du in der nächsten Woche in die Supervisor-Rolle, also dass du die Zimmer dann kontrollierst und abnimmst und so. Und wenn
weißt,
du das gut machst, dann kommst du in die nächste. Also die hat, ich sag mal wieder hier, Leistungsprinzip, schaffst du das, beweist du dich hier, kommst du auf den nächsten Schritt so. Und ich habe die erste Woche bei ihr, da hatte ich 6-Tage-Woche, da habe ich einfach 40 Zimmer am Tag geputzt.
Wahnsinn.
Und
40 Zimmer.
Frankfurter Hof ist ein Riesenhaus.
Ja, Wahnsinn.
Und du hast halt einen, der dann irgendwie sagt, ich mach das Bad und du machst meinetwegen den Wohnzimmerbereich so im Zimmer. Und das haben wir gemacht. Und dann sind wir da zu zweit in die Zimmer und ab ging's. Und das ist dieses, sich die Hände schmutzig machen zu können. Du lernst übrigens viel über Menschen in Hotels. Wie Menschen Hotelzimmer hinterlassen, du kannst es
wirklich
dir nicht vorstellen. Ja. Die teuersten Visitenkarten, die besten Namen. Und wenn du das Zimmer siehst, denkst du dir so,
gibt's das?
Wer bist du? Also ich finde, Hotelzimmer sprechen eine interessante Sprache darüber, auch wie Menschen glauben, was die anderen Menschen hinterlassen können. Weil du weißt ja, da kommt ja ein Mensch rein, der das wegmacht. Das mal, ich habe insgesamt ein halbes Jahr dort volontiert und bin dann im Housekeeping da auch durch alle Jobs, die man da machen kann, durchgelaufen und wurde auch irgendwann Supervisor und habe Zimmer gecheckt und Kleiderbügel nachgezählt und geguckt, ob die Minibar stimmt. Aber ich sag mal so, für meinen Dienstleistungs- und meinen Servicegedanken war das wahnsinnig gut, weil sich die Hände schmutzig zu machen und selber zu überlegen, vielleicht lege ich meine Handtücher zur Seite, wenn ich auschecke. Ich schlage mein Bett auf, wenn ich das Hotel verlasse, weil ich einfach, ich möchte nicht, dass jemand da das machen muss.
Genau.
Ja, da kommt doch ein Mensch, der das vorfindet. Und diesen Respekt auch zu haben davor, das hat es mir gebracht. Und eben diesen Punkt zu sagen, weißt du, dass du mit beiden Füßen irgendwie auch auf dem Boden bleibst und nicht immer glaubst, du musst als Chef einsteigen, du musst als am ersten Tag schon ein horrendes Gehalt und am besten mit einem fancy Job-Title haben.
Also
darum
Demut,
geht es doch nicht.
Demut
absolut.
Auch haben, ne?
Ja. Arbeiten. Erstmal was leisten, bevor man Ansprüche stellt.
Und der Unterschied zwischen England Hotel und in Deutschland war dann großer?
Nee, es waren beides Fünf-Sterne-Häuser. Die sind ja auch auf gleichen Ebenen der Rankings basierend. Ich habe nur in England im F&B, also Food and Beverage, gearbeitet. Also war ich in den Afternoon Tea Sections und habe dann auch schon das Management bei denen mitgemacht. Also das Organisatorische, die Inventur und Co. Und in Frankfurt war ich eben, weil es meine erste Station war, rein operativ im Housekeeping.
Ist England eine Alternative für dich, weil du sagst, du gehst da mit deiner Freundin oft hin? Könntest du da leben? Wäre das eine Möglichkeit, wo du sagst, das gibt mir auch was für die Freundlichkeit der Leute, die Zurückhaltung, nicht alles immer so wie in Deutschland kaputt reden? Oder ist das schlimmer dort, nach deinem Empfinden? Wie?
Ja, die Hochkultur, finde ich, die hat vom Kleidungsstil über dieses wirklich edle britische Statesmanship, ja, ist einfach
dort, ne?
Großartig.
Das Understatement, ja.
Ganz toll. Nun komme ich aus Hamburg und deshalb ist mir das vielleicht auch ein bisschen nah. Das
Hamburg ist ja so mein London immer,
so
sag
bisschen,
ich mal. Ne? Hat
ne?
doch ein bisschen was voneinander.
Nur, ich finde persönlich die Lebenshaltungskosten in London exorbitant.
Irre.
Also wenn du in London nicht das Doppelte verdienst wie in Deutschland, dann kannst du deinen Lebensstandard, den du in Deutschland hast, ja in London nicht halten. So. Und ich weiß nicht, also heute denke ich mir, ich finde London großartig. Ich finde auch, London ist so ein bisschen das New York von Europa. Und ich hätte total Lust, nochmal dort zu leben, aber ich finde wirklich, dass es eben, du musst sehr, sehr viel Geld verdienen, damit das schön ist.
Und ich finde, nach dem Brexit ist es nicht mehr das gleiche London, muss man ganz ehrlich sagen. Vom Stadtbild, von allem her, es ist ein anderer Spirit leider auch und nicht mehr ganz so einfach alles.
Teilig.
Vor allem, genau, die Geschäfte dort zu machen und so weiter. Wenn man jetzt mal überlegt, was du dir da so alles aufgebaut hast mit Produktionsfirma, dann war ich gerade vor kurzem wieder bei Woman on Top, eine Top-Veranstaltung, die du mit Nena Brockhaus zusammen ins Leben gerufen hast, wo mittlerweile die Top-Entscheider kommen. Dann habt ihr da einen Christoph Werner, den Inhaber von DM, da und verschiedenste andere Top-Speaker, die große Dressurreiterin, mit der du groß bekannt bist, mit Isabel Wert. Und was machst du mit der eigentlich genau?
Isabel und ich sind in einem, wie sagt man, also ich mache alles, was bei ihr kommunikativ anfällt, begleite ihre Wettkämpfe in der Kommunikation. Beispiel jetzt letztes Jahr die Olympischen Spiele in Paris. Wir haben schon an Dokumentationen angefangen zu arbeiten. Wir arbeiten alles, was den Content auf ihren Social-Media-Kanälen, das macht mein Team, produziert
das. Und sie
hat
in deiner Talkshow also toll erzählt, sie ruft dann dich immer an, wenn sie in der Badewanne sitzt mit einem Gin Tonic in der Hand. Das ist doch schon wieder ein tolles Thema, muss ich ja sagen.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, das mag ich auch. Das sind diese Menschen, also ich arbeite wirklich nur mit Menschen zusammen, wo ich einfach sage, da stehe ich hinter. Und da kann man jetzt sagen, oh, das ist aber ein luxuriöser Ansatz zu arbeiten. Das sehe ich gar nicht. Ich denke mir einfach, pass mal auf, wenn ich hinter der Person nicht stehe oder hinter dem, was er oder sie tut, wie soll ich mit ihr arbeiten? Wie soll ich Projekte umsetzen und auch dafür brennen? Ja, und das kann ich einfach nicht. Und deshalb gucke ich mir immer die Charaktere an. Und Isabel ist einfach für mich das personifizierte Leistungsprinzip. Sie ist greatest of all time. Ja, die reitet den Briten, holt sie die Medaille vor der Nase weg.
Ja.
Großbritannien im Dressursport, auch im Springsport, ist ein Riesenwettbewerber. Ja, das ist ja immer die Frage, wo landet Großbritannien, wo landet Deutschland? Und Isabel ist eine von denen, die oftmals dann sagt, ich hole mir Gold. Und das ist einfach eine Frau, die über 36 Jahre im internationalen Sport durch alle Höhen und Tiefen ihren Weg gegangen ist und dazu eine Klarheit hat in ihrer Persönlichkeit, dass ich immer wieder denke, ich bedanke mich innerlich, dass ich mit so einer Persönlichkeit zusammenarbeiten darf, weil davon lerne ich so viel, obwohl es in Anführungszeichen dann meine Arbeit ist.
Ja.
Aber wie du sagst, sie liegt halt abends in der Badewanne, das ist ihr einer Therapieplatz, sagt sie. Und ihr zweiter ist der Pferdesattel, so. Und dann ruft die mich abends an, wenn wir was zu besprechen haben. Und dann hörst du, da klingelt so ein bisschen, da stellst du das Gin-Tonic-Glas ab, dann weiß ich schon, okay, liegt in der Badewanne, 23 Uhr, Gin-Tonic und jetzt nochmal schnell mit Franka darüber sprechen, welches Interview wir wo machen, weil sie natürlich ohne Ende angefragt wird. Ich meine, sie, finde ich, auch verdient absolut diese Sichtbarkeit, weil das sind Vorbilder in dieser Gesellschaft, die wir dringend brauchen. Und sie steht wirklich ja für etwas, was so ein bisschen auf dem Rückzug vom Aussterben bedroht ist heutzutage. Und dementsprechend freue ich mich einfach wahnsinnig über diese Arbeit und diesen Kontakt mit ihr. Und wenn dann eben noch so Projekte entstehen, dass wir einen tollen Film umsetzen dürfen, beispielsweise für den WDR oder andere Plattformen, die mit ihr eben eine Begleitung machen möchten im Rahmen von jetzt auch nächstes Jahr Weltmeisterschaft in Aachen, dann ist das einfach für mich im Sport so First Road to History, ja?
Habt ihr euch beim Reiten, du bist ja auch Englischreiterin sozusagen, habt ihr euch da irgendwie kennengelernt, dass die da wusste davon und dich dann?
Die besten Dinge entstehen ja meistens, ohne dass man sie plant. Und ich war in Balve, Deutsche Meisterschaften, und Isabel ist damals geritten. Da haben wir uns das erste Mal überhaupt kennengelernt. Und dann ist darüber so ein Kontakt entstanden und dann haben wir uns wieder gesehen und haben uns mal zum Abendessen verabredet.
Zusammen geritten auch schon mal?
Nein, niemals. Das würde ich auch niemals tun. Das ist also, das
du bist
ist,
ja nicht Dressurreiterin.
Doch, aber das ist, für sie, ja, das ist für sie ja Zeitverschwendung.
Du bist auch Dressurreiterin.
Ja, aber Amateur.
Ja bitte, aber immerhin, allein, dass man da oben sitzt und das Pferd zu etwas bringt, was es normal nie machen würde, das ist ja die hohe Kür, würde ich
ja
sagen.
Ja, also ich konnte erst auf dem Pony sitzen, ehe ich laufen konnte. Also ich saß echt erst auf dem Shetland-Pony.
Franka!
Und dann konnte ich laufen, danke an meine Eltern auch. Aber groß, also ich bin immer mein Leben lang als Kind geritten und tue es auch heute noch. Aber das ist ein Level, wo ich einfach sage, damit möchte ich ihre Zeit nicht verschwenden.
Aber du machst das aktiv auch noch und hast ein eigenes Pferd und einen Stall und so weiter und alles. Du musst ja auch hin und pflegen und so weiter. Oder hast du da deine Leute, die das für dich
machen? Nein, also mein Pferd steht in Brandenburg und wirklich in der Provinz. Und ich schaffe es jetzt nicht so oft, Das ist, glaube ich, kein Geheimnis bei meinem Tagesterminplan. Aber ich stehe oft unter der Woche, mache ich so 2-3 Tage, stehe ich 5 Uhr auf, bin um 6 im Stall, ziehe es vor. Oder am Wochenende eben. Und nun habe ich aber eben kein Pferd, was, ich habe ein tolles Pferd, finde ich, aber ich habe ein Pferd, das ein gutes, normales Pferd ist. So. Und das ist eben kein Spitzensportler, dem ich jetzt gerecht werden muss, im Sinne von, der muss jeden Tag 2-mal laufen, ja.
Das aber du kannst unsere verstorbene Queen, Gott hab sie selig, verstehen, die ja so eine Beziehung hatte, dass sie bis fast zu ihrem Lebensende irgendwie auf dem Pferd gesessen ist oder so. Ja?
Definitiv.
Und was ist denn das? Ist es der Stallgeruch? Ist es das Tier an sich? Was ist diese Verbindung zwischen Pferd und Tier oder Mensch oder so?
Ja, ich glaube, es ist, was du gerade schon gesagt hast. Du hast eben ein Lebewesen dir gegenüber. Und das gibt dir ja immer etwas zurück. Und Pferde, finde ich, spiegeln dich. Wenn du kommst und du bist eh schon mit deinen Gedanken ganz woanders und der Alltag stresst dich und es muss schnell gehen, dann merkst du, diese Unruhe überträgt sich aufs Tier. Das ist immer 1:1. Und gleichzeitig hast du aber einen Partner, wenn du mit ihm gut umgehst und wenn du die Zeit investierst, zusammenzuwachsen, das ist wie mit einer zwischenmenschlichen Beziehung, dann gibt es dir so viel zurück. Und ich habe mein Pferd, ich wollte kein Pferd mehr, also ich hatte seit 10 Jahren auch keins mehr dann, also ich habe es ihn vor 3 Jahren gekauft und ich war auf einer Reporter-Fortbildung und die fand bei Hase und Igel draußen im Wald statt und da war eine Weide und da standen irgendwelche Ponys. Und da stand er. Und da habe ich gedacht, das ist aber ein hübsches Pferd, aber nicht ein Muskel. Und um Gottes Willen, was macht er denn hier im Niemandsland? Und dann, wie der Zufall des Will, kam seine Besitzerin und hat den mit dem da rumgewurschtelt. Und dann hat sie gesagt, ja, sie möchte ihn verkaufen. Und ich fand den so hübsch. Ich wusste gar nichts von dem. Ich habe den noch nicht mal laufen sehen. Und dann habe ich gesagt, oh, ich finde den toll. Und dann hat sie den mir gezeigt. Und dann lahmte der. Dann hatte der echt...
Also
der Rücken war kaputt, es war alles, es war einfach, das ist ein junges Tier gewesen damals, ja, heute ist er 10, er war 7 und der war einfach an allen Stellen wirklich nicht gut.
Und
ja,
du hast ihn aber wieder hinbekommen.
Ich bin erstmal in die Klinik, habe eine Ankaufsuntersuchung gemacht, der Tierarzt hat gesagt, der hält nicht, oh, wenn sie den kaufen, das geht nicht, der hat einen kaputten Fuß, der hat dies kaputt, der hat das kaputt und dann habe ich gedacht, aber was ist denn, wenn ich ihn nicht mitnehme? Also was passiert denn dann mit
dem armen Tier?
Ja, und dann habe ich zum Christian gesagt, ich kaufe mir ein Pferd. Hat er gesagt.
Was hat der Christian gesagt?
Hat er gesagt, ja, mach doch.
Wirklich wahr. Wir haben ja immer wieder schöne Fotos gesehen, wo du im Reitstall bist und mit deinem Pferd unterwegs oder wo er dich dann mal besucht hat. Aber das Englisch reiten konntest du ja vorher schon. Ja. Und das ist etwas, was dann wirklich auch eine Entspannung für dich darstellt.
Ja, ja, das meine ich eben, weil ich dieses Pferd, das würde ich einfach mal jetzt so interpretieren, der weiß ja, wo er herkommt. Und der hat die letzten 3 Jahre, habe ich den sukzessive aufgebaut, muskulär, mit einem Plan, mit einem Training, mit einer Trainerin. Habe dem von den Hufen guten Beschlag erstmal besorgt, damit diese Verletzung, die er auch immer noch hat, dass die zumindest nicht schlimmer wird. Ja, und es ist eine Verletzung, mit der ich reiten kann. Er ist auch nicht lahm, er hat keine Schmerzen, aber sie ist eben da. Und man muss sie im Auge behalten. Und wir haben versucht, oder ich würde sagen, es ist uns auch gelungen, dieses Pferd einzustellen, so dass der jetzt für ihn artgerecht und schmerzfrei steht und eben auch im Training ist. Und wenn ich mit dem in den Wald reite, alleine, und es kommt ein Trecker, also es sind Bauarbeiten im Wald, es wird gerodet, es wird gefahren, dieses Pferd ist wie eine Bank. Der hat mich noch nie hängen lassen.
Ja.
Der würde niemals, blöd gesagt, gegen mich gehen, ja, weil ich glaube, dass er wirklich sehr dankbar ist für das, was er heute hat. Und das spürst du, ich sage immer, er ist ein Labrador, also ich muss den nicht anbinden. Ich kann den auf der Stallgasse stehen lassen. Er heißt Frizzantino, aber wir nennen ihn nur Fritzi.
Ist ja süß. Aber dein Mann, der Christian Lindner, ist noch nicht damit geritten.
Nee, das muss er
nicht
sein.
Kann der reiten?
Nein.
Oh, hätte ich jetzt gedacht.
Wenn du ihn jetzt fragst, sagt er ja, aber nein, kann
er
nicht.
Ah, das ist ja wieder nett. Aber deine Tochter würdest du mit 8 Monaten schon mal auf den Pferderücken setzen? Oder hast du es schon getan?
Ich habe es noch nicht getan, weil das wäre ein bisschen...
Ja, du hast ja vorher schon gesessen auf dem
Pferd. Ja, aber auf dem Pony. Und meiner ist echt groß und das würde ich jetzt nicht heraufbeschwören. Aber meine Tochter war dieses Jahr im Kinderwagen mit in Aachen, im CHIO. Und da hat Isabel gesagt, wenn du laufen oder sitzen kannst, dann bekommst du deine erste Reitstunde von mir.
Ist das Wahnsinn.
Und da habe ich so gedacht, krass, das wäre mein...
Das wäre deins gewesen,
absoluter
oder?
Absoluter Lebenstraum als 6-Jährige, als 10-Jährige gewesen. Wie schön, dass das da kommt. Also wie gesagt, kann ja auch sein, dass das jemand sagt, ich habe keine Lust zu reiten, aber die meisten Mädels springen ja erstmal drauf an. Und da habe ich dann gedacht, wie süß, dann würde ich mal sagen Shetland Pony. Und Isabel sagt dann, leicht traben, gerade sitzen, Absatz runter.
Super. Abschließend. Du hast schon so viel geschafft in deinem jungen Leben. Du bist ein bisschen Ü30, sagen wir mal so. Und wenn man überlegt, wo du schon stehst, was könnte noch die Steigerung für dich auch sein? Du hast dieses Woman on Top Event. Du unterstützt junge Frauen mit ihrem Studium, damit sie ihre Kredite zurückzahlen können. Du produzierst Filme. Du brennst an allen Ecken und Enden. Bist jetzt auch noch Mama. Hast jetzt auch noch einen Mann, der öfter zu Hause ist vielleicht als früher. Ja. Also es sind so viele schöne Baustellen. Aber was ist so dein nächstes Ziel? Oder lässt du dich da eher treiben? Oder bist du schon so, dass du sagst, nee, mein nächster Step ist dieser und jener?
Also treiben lassen kann ich mich vom Naturell her nicht. Ich habe immer einen ziemlichen Zug dran, aber ich bin auch niemand, der sich jetzt den Kopf zerbricht. Ich weiß, dass ich im kommenden Jahr im Oktober mein zweites Buch rausbringe.
Ui, und um was geht's?
Das verrate ich noch nicht, aber es ist ein gesellschaftspolitisches Werk. Ich möchte natürlich wieder eine Debatte anstoßen. Und ich freue mich drauf.
Alleine das heißt, geschrieben oder mit
alleine?
Nena und Brockhaus zusammen?
Nein, das war ja das erste Buch und das zweite, jetzt schreibe ich alleine. Und im kommenden Jahr erscheint es und bis es soweit ist, habe ich auch noch Arbeit vor mir. Das heißt, ich werde jetzt den Dezember und die Weihnachtszeit und auch den Januar nutzen, um ein bisschen Termindruck rauszunehmen und mich auch diesem Projekt wirklich zu widmen, weil ich liebe es, ich muss aber mehr Zeit investieren. Und das zweite ist, dass ich eben eingehend mit diesem Projekt so für mich persönlich das Ziel habe zu sagen, ich möchte meine journalistische Tätigkeit auch wieder stärken. Ich möchte...
Wie zum Beispiel?
Das kann ich dir noch nicht sagen. Also ja. Das Buch ist natürlich eins dieser Projekte, aber grundsätzlich muss ich... Das sind eben Dinge, die muss ich rausfinden für mich. Das weiß ich noch nicht. Aber es ist in mir drin, dass ich weiß, dass ich es möchte. Ja. Und da sind wir dann ungefähr, was ich gerade meinte. Ich habe eine Idee, ich habe einen Impuls, aber ich schnitze mir jetzt auch keinen Actionplan. Und ich glaube immer, if it's supposed to be, it will be. Türen gehen immer auf, wenn man eine Vision, wenn man einen Traum, wenn man ein Ziel hat. Und dementsprechend gucke ich mal, was das nächste Jahr dann bringt.
Ganz zum Schluss jetzt wirklich, wenn du wieder mit Freundinnen nach London gehst, was ist dein absoluter Lieblingsplatz oder dein Tipp, wo man unbedingt mal hingehen sollte?
Also das ist so richtig oldschool und wahrscheinlich überhaupt kein London Trend Report oder Guide. Ich mag es so gerne, zu Harrods zu gehen.
Ja.
Und dann in dieser Schlemmerabteilung.
Die Food Hall
zu sitzen.
Ist doch toll, oder?
Ja, und.
Dort die Fish and Chips. Oh.
Es ist auch ganz egal, an welchem von den ganzen, sondern Hauptsache da, wo ein Barhocker frei ist, hinsetzen, ein Glas Weißwein bestellen, was Leckeres zu essen. Und das Schlimme ist nur daran, finde ich, man ist ja dann so geneigt, nach einem Glas Wein oder anderthalb zu sagen, ach, man fährt doch mal hoch.
Ja.
Und dann ist man ja ein bisschen launig.
Genau.
Und dann gibt man doch wieder ein bisschen mehr Geld aus, als man vielleicht sich vorgenommen hat. Nein, ich mag dieses Leben dort und ich mag auch dieses Treiben. Ich kann ewig Menschen gucken. Ich liebe Menschen zu beobachten. Und ich finde, Harrods ist so Multikulti, da kommt alles rein. Das ist
und
toll.
Schon von außen, wenn dann Christmas Shopping, also jetzt ja. In der Weihnachtszeit, so, also so die Beleuchtung des Ganzen, da geht einfach das Herz auf und man denkt, und wenn ich nur mit einer kleinen Tüte mit irgendwas Süßem rauskomme,
genau.
Aber ich habe es zumindest gemacht, oder?
Ja.
Und das kann man allen empfehlen, mal Christmas Shopping, Harrods und dann womöglich noch ein Tea Time in the Ritz mit rechtzeitiger Vorbestellung oder bei euch im Landmark, ne, wo du gewesen bist, wäre ja auch nochmal was, ja.
Ja, also dieses Sitzen und Gucken und Essen und Shoppen, das ist einfach so, ich mag das, das ist toll. Also. Ich finde auch Wahnsinn, wer da reinkommt. Also du triffst ja alle Kulturen im Harrods.
Ja, das
alle.
Muss man sagen. Schon,
und wenn
ja.
Du siehst, wie unterschiedlich die einkaufen, die einen kommen mit 10 Leuten, der nächste kommt alleine, der übernächste sieht aus, als wenn er gerade schon von der Fashion Week in Tokio gekommen ist. Ja, also verrückt toll.
Aber seitdem das Ding verkauft wurde von Alpha, jetzt gibt es auch das Denkmal unten für Diana und Dodi nicht mehr. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen.
Schade.
Ja, also es war zwar wirklich kitschig, aber die Leute sind da reingeströmt ins Erdgeschoss, in der Egyptian Hall, wie es so schön heißt.
Ja, ich bin ein riesen Lady Di Fan. Also
ich auch.
War es immer, werde es immer sein.
Aber warst du nie im Buckingham Palace eingeladen, auch mit deinem Mann nicht oder in Downing Street?
Da musst du jetzt aber mal das Protokoll lesen.
Ja?
Das ist dann nicht auf Ministerebene, nein.
Na gut, also wer weiß.
Da sind die Briten ja auch sehr streng.
Ja, very British.
Ist ja auch richtig, very British.
Franka Lefeld, ich sag herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Euch alles Gute und weiterhin frohes Schaffen und eine tolle Zeit im Jahr 2026 mit viel Erfolg für das Buch. Wir werden es begutachten, ja?
Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Ein schönes Wochenende.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.